Diese Episode wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Also dieses Album, wenn ich das höre, dann habe ich sofort irgendwelche so Erinnerungen aus meiner Jugend irgendwie.
Auf jeden Fall.
Wahrscheinlich dann aus der, weiß ich nicht, aus der Uni.
Was soll das denn heißen?
Sorry.
Ich war da auch noch in der Schule, als ich das gehört habe. Sag mal, Lisa, in Ballerina sehen wir ja, wie Tänzerinnen zu Auftragskillern ausgebildet werden. Welche Berufsgruppe sollte denn noch ein eigenes Spin-off im John Wick-Universum bekommen?
Also, ich finde, also ich muss sagen, ich bin mir gar nicht sicher, ob die nicht vielleicht sogar auch schon zu KillerInnen ausgebildet wurden. Aber ich hatte gern Spin-off über die diese Telefonfrauen, die immer diese Aufträge durchstellen und immer diese dramatisch die neuen Zahlen dann irgendwie ans Board schreiben. Und ich muss sagen, ich weiß nicht, vielleicht gibt's da irgendwie eine Backstory, die ich nicht kenne, ob die eigentlich auch alle super geskillt sind. Aber ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es einfach so Leute sind, die da arbeiten. Und ich hatte irgendwie Bock darauf, dass es da auch so eine Killer-Storyline gibt. Und ich kann mir richtig gut eine Serie vorstellen, denn ich musste sofort, als ich die gesehen habe damals, oder ich weiß nicht, ob ich es damals schon gedacht habe, aber auf jeden Fall, als ich jetzt nochmal gerewatcht habe, musste ich an, kennst du diese Serie Die Telefonistinnen auf Netflix?
Nee, die kenne ich nicht.
Das ist so eine spanische Serie und ich glaube, ich habe nur die erste Staffel gesehen oder so. Und das spielt so in den 20er Jahren und dann haben die halt tatsächlich, also nutzen die auch diese Telefonverbindungssachen mit so, du musst umstecken, um eine Verbindung zu kriegen und so. Und vom Look her sieht es einfach so aus, wie diese 20er Jahre Telefongeräte. Und da war es halt so ein bisschen Drama, Love und weiß nicht, aber man könnte es natürlich auch in so einem Verschwörungsrahmen machen. Also ja, das ist mein Pitch. Was wäre deine Berufsgruppe?
Ja, das finde ich gut, weil die kriegen ja auch echt viel mit und die kämpfen jetzt vielleicht nicht so die ganze Zeit, aber da könnte man ja irgendwie eine Geschichte spinnen, so dass die wahre Macht eigentlich halten.
Genau, die können voll viel beeinflussen eigentlich. Ja, genau.
Aber was ich mir so gedacht habe, so welche Berufsgruppe eh schon so voll gefährlich mit Messern und Flammen hantiert, sind ja Köchinnen und Köche.
Ach, stimmt.
Also wäre doch eigentlich auch witzig, denen dabei zuzugucken, so The Bear meets John Wick.
Ja, warum nicht? Stimmt, also die könnten bestimmt dann auch so irgendwelche krassen Tricks mit den Messern und so, dass sie es so drehen und so. Und außerdem könnten die auch, wenn die halt für irgendwie ein Catering machen oder so, könnten die halt einfach mal so casual das Essen vergiften auch oder so. Also könnte man auch als Person machen, die nicht in der Küche arbeitet, aber ist natürlich auch dann wesentlich einfacher. Da können die auch nochmal, ich habe echt dunkle Ideen. aber ja, finde ich, Küche finde ich gut auch.
Ja, die können sich dann nur nicht gut anschleichen, weil die schreien natürlich immer behind.
Ja, stimmt,
wenn sie dann
genau.
Mit dem Messer kommen. Naja. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen powered by Vodafone. 2 Jahre nach dem vermutlich letzten John Wick Film kommt jetzt das Spin-off Ballerina mit Ana de Armas ins Kino. Da wird nicht nur tüchtig getanzt, sondern auch ziemlich viel geprügelt, geballert und gestorben. Aber kann der Film auch was? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von Giga TV Mac, die am Wochenende nochmal alle John Wick Filme nachgeholt hat. Hallo Lisa.
Hallo. Ja, alle außer dem ersten, den hatte ich schon eine Woche vorher geguckt, aber ja, ich habe Filme geballert wie John Wick Munition im Universum quasi.
Nicht schlecht, ja. Und mich gibt's auch, Fabian Douglas. Ihr kennt mich vielleicht auch von Giga TV Mac und ich muss den vierten Teil immer noch nachholen. Ja. Ich fürchte mich ja etwas davor.
Solltest du auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt, aber ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst vor einer gewissen Entwicklung. John Wick Fans wissen, was ich meine. Aber bevor wir das Tanzbein schwingen, jetzt mit Ballerina, erstmal ein wenig Werbung. Sag mal, Lisa, weißt du, was bei dir so alles in deiner Schreibtischschublade herumliegt?
Ich weiß es nicht und ich bin mir auch nicht sicher, ob es jemand wissen möchte. Ich habe meine Schreibtischschubladen, da wird alles reingefeuert, was ich erstmal kurz nicht mehr sehen möchte, weil ich es dann ganz bestimmt in den nächsten Tagen wegräume. Und das ist der Zustand, mehr oder weniger.
Ganz bestimmt, ja. Ja, ungefähr so geht's mir auch. Ich weiß gar nicht so genau, was da eigentlich alles drin ist. Aber es kann sich lohnen, mal einen Blick unter die Zettel und Stifte zu werfen. Denn gut 200 Millionen ausrangierte Mobilgeräte sollen laut Digitalverband Bitkom in den Schubladen und Schränken deutscher Haushalte liegen und mit ihnen viele wertvolle Ressourcen, die ungenutzt bleiben. Für den Umwelt- und Klimaschutz ist es wichtiger denn je, Smartphones und deren Materialien weiter im Kreislauf zu halten, anstatt immer wieder neue, knapper werdende Ressourcen abzubauen. Deswegen könnt ihr euer altes Smartphone in Zahlung geben. Vodafone lässt es dann aufarbeiten, damit es weiter genutzt werden kann. Gut für euren Geldbeutel, noch besser für die Umwelt. Mehr Infos zu diesem exklusiven Service für Vodafone-KundInnen findet ihr in den Shownotes. Und damit aus der Werbung zurück zu Ballerina oder wie es ja korrekt heißt, from the world of John Wick:Ballerina. Da haben sie sich offensichtlich nicht getraut, nur Ballerina auf die Kinoplakate zu schreiben.
Ich glaube, das war erst nur Ballerina und dieses From the World of John Wick kam später. Ich habe das Gefühl, ich habe das schon mal nur als Ballerina gesehen, irgendwie vor ein, zwei Jahren. Also dachten sie ja, wahrscheinlich, das ist uns zu gefährlich.
Ja, da muss ich ein bisschen an Birds of Prey denken. Stimmt. Das hieß ja auch anders und vielleicht ist das auch ein böses Omen. Da kommen wir später zu.
Mal gucken.
Ja. Vielleicht noch ganz kurz, worum geht's? Also die Regie führt Len Wiseman, den kennt ihr vielleicht als Regisseur von Underworld oder Stirb langsam 4.0. Der hat aber seit Total Recall von 2012 keine Filmregie mehr geführt, sondern Serien gedreht danach. Und das Drehbuch ist von Shay Hatton, der hat auch das Drehbuch oder am Drehbuch von John Wick 3 und 4 mitgearbeitet. Yay! Aber eben auch am Drehbuch von Army of the Dead und Rebel Moon. Oh no! Naja.
Oh, der Bogen ist von also Army of Dead zu Rebel Moon ist auf jeden Fall interessant, aber.
Ja. genau, also in Ballerina oder From the World of John Wick Ballerina, da geht's eben um die junge Eve muss als Kind mit ansehen, wie ihr Vater umgebracht wird von mysteriösen Killern und die haben es auch auf sie abgesehen. Sie kann aber dann in letzter Sekunde doch noch irgendwie sich retten und sie wird dann von dem Continental Manager Winston aufgegabelt und der übergibt sie dann in die Obhut der Verbrecherorganisation Ruskaroma. Die kennen wir auch schon aus John Wick 3 und dort wächst sie dann auf und wird dann natürlich, wie sich das gehört, zu einer Auftragskillerin ausgebildet. Das Interessanteste aber an dem Ganzen, finde ich, ist gar nicht mal so die Story, die der Film erzählt, sondern die Story hinter den Kulissen. Lisa, ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber da gibt's ja so ein Gerücht, dass Chad Stahelski, also der Regisseur der John Wick-Reihe, ja fast den gesamten Film neu gedreht haben soll. Hast du das gehört?
Ja, ich habe auch gehört, dass das wahrscheinlich ziemlich übertrieben ist, also auch von ihm selber. Ich weiß nicht, was hast du für Gerüchte genau gehört?
Es gibt da einen Artikel und laut dem, also laut Medienberichten, den typischen Medienberichten, gibt es wohl mehrere Insiderberichte und laut einem wurde der Großteil des Films von Chad Stahelski neu gedreht, ohne dass der Regisseur Wiseman am Set gewesen wäre. Das hat wohl so 2 bis 3 Monate gedauert. Das ist fast so viel wie die regulären Dreharbeiten.
Okay, das ist krass, weil ich habe nicht noch so einen Interviewausschnitt von Chad Stahelski gesehen oder gelesen. Und da meinte er so, ja, wie heißt er denn jetzt? Len Wiseman, ne?
Genau.
Der hatte auf jeden Fall deutlich weniger Budget und deutlich weniger Zeit als jetzt bei John Wick 4 zum Beispiel. Und dann haben sie es halt so ein bisschen angeschaut und dann ist er quasi wirklich, um das nochmal so ein bisschen hochzuziehen, ist er deswegen nochmal reingegangen und um halt ein paar Sachen neu zu machen. Und laut seiner Aussage waren es nur so 2, 3 Wochen, die er wirklich dann mitgeholfen hat. Ich habe mindestens eine Theorie, nein, ich habe eigentlich 2 Theorien. Eine Theorie ist, dass sie das so ein bisschen hochgejazzt haben, damit die Leute das halt mitbekommen und so sind, okay, also vielleicht die Leute, die auch skeptisch waren, dass er eben nicht die volle Regie macht, dass sie dann doch so sind, ah, jetzt hat er ja doch quasi den ganzen Film gemacht, dann freue ich mich jetzt doch nochmal mehr auf den Film, also so das Publikum. Und er wollte den Film ja wohl auch machen, aber er konnte halt nicht, weil das, glaube ich, schon angefangen hat, so mit den Produktionsplanungen, als es schon um, also noch um John Wick 4 ging, und dann war er halt damit noch beschäftigt. Und meine zweite Theorie ist, bezieht sich eigentlich auf eine Szene, von der ich denke, oder ich vielleicht ist es auch schon bestätigt worden, welche Szenen er genau gedreht hat, aber bei einer Szene habe ich gedacht, oh, das hat der doch safe gedreht, weil man das einfach von der Kameraführung her, war das so ein Unterschied. Ich weiß nicht, ob's, ich kann nicht jetzt noch nicht spoilern, glaube ich, aber ich kann jetzt schon mal sagen, dass, also genau, da gab's für mich kameraführungstechnischen Unterschied, was auch daran liegen kann, dass einfach John Wick und Eve kameratechnisch anders eingefangen wurden, weil die auch eine andere Körperlichkeit haben. Aber da habe ich eine Szenentheorie für später, welche okay. das gewesen sein könnte.
Genau, sehr gut, dass du das sagst, habe ich nämlich vergessen. Wir reden natürlich am Anfang erstmal spoilerfrei, das heißt, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann keine Sorge, wir verraten jetzt nichts, was ihr nicht vielleicht auch schon im Trailer gesehen habt. Genau, also das ist eine Theorie, also ganz offiziell ist es ja so, dass der Film um ein ganzes Jahr verschoben worden ist. Mhm. Offiziell, weil die Erwartungen der Fans wohl so groß waren, dass sie dann gesagt haben, na gut, dann wollen wir den Erwartungen gerecht werden, indem wir noch ein paar zusätzliche Action-Szenen reinschneiden in den Film. Weiß ich nicht, ob ich das so glaube. Ja. Der ist ja knapp 120 Minuten lang. Also keine Ahnung, wie viel man da wirklich dann noch nachträglich hinzugefügt hat. Aber es gibt noch einen anderen Insider-Bericht, den ich ganz interessant fand.
Okay.
Und zwar der sagt, dass Wiseman die Dreharbeiten beaufsichtigt hat und Stahelski tatsächlich wohl auch dabei war, aber der hat nur geholfen. Und Wiseman war dann wegen einem, in Anführungszeichen, ernsten Gesundheitsproblem kurzzeitig im Krankenhaus. Und in der Zeit hat ihn dann Stahelski ersetzt, damit dann quasi die Produktion nicht pausieren musste.
Oh, das habe ich noch nicht gehört.
Genau, und die Nachdrehs sollen dann aber weniger als einen Monat gedauert haben. Also das würde dann so quasi erklären, warum Wiseman quasi nicht am Set war. Mhm. Aber das wäre dann nicht ganz so dramatisch, wie Stahelski hat quasi den ganzen Film neu
gedreht. Das deckt sich ja mit der Aussage, die ich von Stahelski gefunden habe, in einem, das war sogar Hollywood Reporter, also eine seriöse Quelle. Das heißt, wir könnten das jetzt so Mastermind-Krimi-mäßig alle Sachen, die wir wissen, mit so roten Fäden zusammenführen und das so die Wahrheit herausfinden, Fabian.
Ja, weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich sagen, who knows, was da jetzt stimmt, müssen wir vielleicht uns ein bisschen gedulden.
Vielleicht. Ja. Oder wir machen einen True-Crime-Podcast. Aber ja, mal sehen.
Genau, den machen wir aber erst, wenn wir diese Episode fertig haben. Ja. Ja, also es ist eigentlich, wie ich ja schon gesagt habe, eine relativ simple Rache-Story. Also Eve will dann natürlich irgendwann ihren Vater rächen. Dann versucht aber der Film auch noch so Themen wie Entscheidungsfreiheit und Schicksal mit einzuweben. Ich weiß nicht, wie hat denn dir so die Story gefallen? Hat die dich überzeugt?
Ja, also wie du schon meinst, es ist halt eine sehr 0815 Story. Wobei ich sagen muss, also kurzer Disclaimer an dieser Stelle. Ich bin jetzt nicht die größte Verfechterin der John Wick Reihe, was unter anderem damit zusammenhängt, dass diese Filme einfach, also die zeichnen sich halt nicht unbedingt durch erzählerische Komplexität aus. Und mir fehlt dann einfach ganz oft die Story. Also ich bin einfach häufig, ich glaube, ich mache mich ein bisschen unbeliebt jetzt, aber ich bin tatsächlich manchmal so ein bisschen zwischenzeitlich gelangweilt an einigen Stellen, weil es auch, wenn es so Action-Szenen sind, es gibt ja auch super coole Action-Pieces. Also die Action-Szenen respektiere ich auch wirklich in den Filmen, die finde ich wirklich cool. Aber wenn es so, vor allem mit so, keine Ahnung, in 2 und 3 dann so viele gleiche Sachen sind, dann bin ich immer so, ja, okay, jetzt habe ich halt schon 10-mal gesehen, wie John irgendwen über seine Schulter geworfen hat. Dann irgendwie so, es muss mal wieder irgendwas anderes passieren. Und es gibt ja diese ganze John Wick-Mythologie, sage ich jetzt mal so, die ich eigentlich ganz witzig finde, weil ich finde es irgendwie cool, dass die haben ja diese ganze, genau, diesen High Table und dann haben die diese ganzen Artefakte immer, diese Münzen und in John Wick 4, da bringen sie dann teilweise auch so ganze Tische irgendwie irgendwo mit hin, das ist alles sehr dramatisch. Das finde ich auch ein ganz witziges Add-on, aber sonst gibt's einfach nicht. Also ich meine, was wissen wir über John Wick? So, seine Frau ist gestorben, das wird immer wieder aufgewärmt. Er mag Hunde. Wir sehen ja sogar, wie er Leute mit dem Bleistift umgebracht hat. Und er war mal bei den Ruska-Roma. Und ich finde, das fand ich ganz cool eigentlich bei jetzt Ballerina, dass man also wirklich auch mehr Backstory bekommen hat zu ihr. Ich meine, ja, es war eine 0815 Rache-Story, so jemand hat meinen Vater umgebracht und jetzt muss ich die Person finden. Ist natürlich jetzt nicht unnötig kompliziert, aber hat halt funktioniert so. Und ich fand's also eigentlich ganz cool auch, also ich habe schon ein paar Stimmen gesehen, die so waren, dieses Aufwachsen von ihr bei den Ruska-Roma und so war vielleicht ein bisschen zu lang. Ich finde es tatsächlich ganz interessant irgendwie. Was ich auch noch interessant finde an Eve ist, dass sie so ein bisschen der Gegensatz zu John Wick ist, weil sie will ja bewusst in die Unterwelt, um quasi nach diesen Tätern zu suchen und John Wick will ja die ganze Zeit aus der Unterwelt raus. Wobei ich auch finde, dass dieses, bei John Wick hat man die ganze Zeit so dieses Unmittelbare, dass er halt jetzt gerade ist seine Frau gestorben und jetzt gerade ist was mit dem Hund passiert und deswegen will er sich quasi instant rächen. Und bei ihr ist sozusagen so ein lang aufgebauter Plan und man weiß dann zwar, was passiert ist durch eben diese Rückblende am Anfang, aber es ist halt nicht mehr ganz so, also das, es ist nicht mehr ganz, quasi ganz so dramatisch direkt vor einem, so wie es dann bei John Wick ist.
Und ist es denn eigentlich wirklich eine Rückblende? Denn das habe ich mich so auch so gefragt. Ich habe dann mich versucht zu erinnern, wie fängt eigentlich Iron Man an oder wie fängt eigentlich Batman Begins an? Das sind ja auch so Origin Stories. Denn Ballerina ist ja im Gegensatz zu John Wick eine Origin Story. Und es beginnt ja wirklich, also chronologisch. Also ich hätte jetzt halt gedacht, wenn man so die Zusammenfassung liest, keine Ahnung, wir sehen halt einen Einsatz von Eve und dann gibt's so nach und nach so irgendwie Flashbacks von den traumatischen Ereignissen. Aber nee, der Film fängt wirklich komplett chronologisch an. Wir sehen sie als kleines Kind, wir sehen dann, wie ihr Vater getötet wird, wir sehen, wie sie zu den Ruskaroma kommt und dann alles, weiß ich, das war schon, also es dauert, glaube ich, irgendwie, ich habe versucht aufs Handy, nicht aufs Handy, ich habe versucht auf meine Uhr zu gucken, es dauert schon so, weiß ich, 20, 30 Minuten oder so bis zu ihrem ersten Einsatz. Was halt schon hart lang ist, bis die Geschichte mal tatsächlich losgeht.
Ich fand das gar nicht so, also ja, man hätte es ein bisschen kürzer machen können, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Ich muss sagen, ich bin gerade so ein bisschen allergisch auf Flashbacks, weil ich habe letztens den neuen Mission Impossible geguckt und also es ist natürlich jetzt sehr krass, aber dieser Film besteht ja im ersten Teil nur aus Flashbacks. Also es gibt halt Flashbacks zu so allen Sachen, die jemals in einem anderen Film passiert sind. Dann gibt es Flashbacks in dem Film zu Sachen, die am Anfang des Films passiert sind. Und das waren halt auch mal so ganz kurze Rückblenden. Deswegen fand ich jetzt hier eigentlich ganz angenehm, dass es halt sich so durchgezogen hat. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn man halt, sag ich mal, eher dann die Action und das Geballer sehen will, dass es dann am Anfang vielleicht nicht ganz so unterhaltsam ist.
Ja, ich habe mich gefragt, vielleicht wollten sie halt auch, dass der Film sich unterscheidet von den John Wick-Filmen. Weil in John Wick, wie gesagt, ist ja keine Origin-Story, der ist ja schon komplett ausgebildet. Und hier siehst du halt wirklich, wie Eve halt am Anfang so wirklich noch nicht wirklich viel kann und dann sich erst durchsetzen muss. Dann wollte ich dich mal fragen, was mir so aufgefallen ist, die Ana de Armas, die muss ja schon ordentlich einstecken. Also die kriegt echt viel auf den Deckel. Meinst du, dass es also zum Teil auch Absicht, weil ich weiß nicht, du erinnerst dich ja bestimmt noch an die leidige Mary Sue-Debatte um Ray. Und ein Vorwurf war ja, die kann ja alles sofort und der fällt, der fliegt alles zu und die muss ja nie wirklich so richtig kämpfen. Da gibt's ja keinen Struggle. Meinst du, das war Absicht?
Also ich glaube, also ich weiß bei dem, also ich glaube, ich glaube schon, dass das Absicht war. Ich weiß nicht, wie viel davon so als Antwort auf diese ganze Mary Sue-Debatte passiert ist, aber ich finde es eigentlich ganz gut, weil sie ja eben auch noch sehr jung ist. Also wenn sie sozusagen jetzt in der Ausbildung gewesen oder das quasi auch schon länger gemacht hätte und dann erst ihren ersten Job hat, dann hätte sie ja vielleicht auch noch mehr Skills gehabt. Und so finde ich es eigentlich realistisch, dass sie eben, weil sie ja eben sozusagen gerade ihr Praktikum macht dann am Anfang, dass sie schon gut kämpfen kann, aber halt dann auch noch mal einen draufkriegt. Und ich glaube, es ist auch einfach, wir haben ja eben als John Wick als Vergleich, der halt einfach der überkrasseste Typ jemals ist. Und wenn sie dann gleich genauso gut kämpfen kann wie er, obwohl sie eben gerade erst aus der Ausbildung kommt und er eigentlich ja schon wieder in Rente war, ja, das glaube ich auch, also da hätten sich, glaube ich, viele Leute, also auch einfach von der Logik innerhalb des Universums hätte es, glaube ich, nicht gepasst. Wobei das ja angesprochen wird, dass sie ja eben eine Frau ist, die kämpft. Also relativ am Anfang wird ja irgendwie gesagt, du wirst, also als sie, es gibt so eine Szene, wo sie gegen einen Typen kämpft und dann sagt eben die Ruska-Roma-Chefin, nee, warte, sagt sie das oder irgendwer anders, dass sie halt immer schwächer sein wird und sich eben andere Sachen ausdenken muss, dass sie eben gegen zum Beispiel Männer dann bestehen kann. Und das wird dann ja auch im Verlauf des Filmes so durchgezogen. Da gibt's ja, das fand ich ganz cool, das passt vielleicht eher schon zu den Action-Sequenzen, aber dass halt ultra viele kreative Arten und Weisen gesucht wurden, wie Eve sich verteidigt oder angreift. Also halt so, genau, da haben wir einmal Sachen mit, dass sie irgendwie mit Tellern kämpft, mit Schlittschuhen. Und dann haben wir eben, ist das schon ein Spoiler? Weiß ich nicht, wie sehr ich
sieht man es im Trailer?
Weiß ich gerade nicht, bestimmt, oder?
Meinst du das mit den Flammenwerfern?
Ja, oder? Genau, sieht man das im Trailer?
Ich glaube, das sieht man im Trailer, okay. Diesen Shot mit dem Flammenwerfer und dem Wasser,
ja,
dem Wasserschlauch.
Zwei Sachen dazu, sorry, dann lasse ich dich auch wieder reden. Erstens, das hat mich mega an den Kampf zwischen Harry und Voldemort erinnert, weil die beide so unterschiedliche Zauberstab-Flüche abschießen. Und zweitens, da habe ich tatsächlich gedacht, das haben sie safe gemacht wegen Mary Sue-Vorwürfen, weil sie wird ja von so vielen Typen angegriffen und ich glaube, da haben sie gedacht, okay, das kauft uns niemand ab, dass sie sich da alleine komplett rauskämpfen kann mit sozusagen, also sozusagen im Nahkampf und mit Waffen. Also John Wick kann das ja auch gerade so, mehr oder weniger. Und dann haben sie sich wahrscheinlich gedacht, okay, was ist eine gute, realistische Art und Weise, möglichst viele Leute aus dem Weg zu räumen? Granaten und Flammenwerfer. Und ja, ich glaube, das kam wirklich ein bisschen auch daher.
Ja, aber sie macht das schon echt richtig gut. Also Ana de Armas habe ich das auch, den Muster krass trainiert für haben.
Ja.
Generell sind Action-Szenen ja nicht ohne, wenn man jetzt nicht gerade damit irgendwie in Anführungszeichen aufgewachsen ist als schauspielende Person. Und sie ist, finde ich, komplett überzeugend.
Ja, voll.
Das ist mir auch nochmal aufgefallen, weil ich habe nämlich am Wochenende, oh mein Gott, den Schweizer Exploitation-Film Mad Heidi geguckt.
Den will ich auch noch gucken.
Hast du von dem gehört?
Ja, ich habe das gesehen und war so, was ist das? Ich brauche das in meinem Leben.
Ja, ich fand ihn also tatsächlich dafür, dass er irgendwie 85% oder 95% bei Rotten Tomatoes hat, fand ich ihn überraschend schwach. Und das ist ja auch ein Action-Film.
Mhm.
Und der, also wenn du, vor allem wenn du dann Ballerina davor geguckt hast, da merkst du halt, die Action-Szenen sind deutlich schwächer, weil eben sie nicht das Know-how haben, aber eben auch, weil die Hauptdarstellerin nicht dementsprechend ausgebildet ist oder weil sie sich da nicht so viel trauen. Und das ist halt so ein krasser himmelweiter Unterschied. Da merkst du halt eben auch, dass mit Stats der Helsky halt da wahrscheinlich jemand hinter der Kamera stand, der sich da super gut mit auskennt. Und klar, Fight Like a Girl und so, aber ich nehme ihr das sofort ab und ich nehme ihr auch ab, dass sie eine Auftragskillerin ist. Ich nehme ihr ab, dass sie sich auch gegen andere Leute durchsetzen kann. Übrigens, Fun Fact, der Titelsong ist ja Fight Like a Girl. Den fand ich mega catchy. Ich weiß nicht, bist du in den Credits, der läuft ja dann später in den Credits auch, bin ich nochmal sitzen geblieben. Und ich habe da mal geschaut, von wem der ist. Und der ist, Überraschung, von Evanescence. Kennst du die noch?
Natürlich kenne ich Evanescence, habe ich immer bei SingStar 2 gesungen auf der PlayStation. Da war auch irgendein Song von, war das der gleiche? Also irgendein Song ist mir aufgefallen, war von, auf jeden Fall von Halsey geschrieben. Ich weiß nicht, ob das derselbe dann irgendwie war.
Aber mit Evanescence, Bite the Hand That Feeds oder so?
Vielleicht war der das. Weil bei dem anderen habe ich es nicht gesehen, aber ich war so, das klingt nach Evanescence, macht Evanescence.
Ist das, glaube ich, die Sängerin Emily oder so, wie sie heißt, die hat das gesungen. Also das fand ich sehr schön. Da musste ich dann erstmal auf Spotify dann das Album von 2003 wieder hören und habe mich dann in die Zeit zurückversetzt gefühlt.
Ja, das Album, das ist auch so, also dieses Album, wenn ich das höre, dann habe ich sofort irgendwelche so Erinnerungen aus meiner Jugend irgendwie. Wahrscheinlich dann aus der, weiß ich nicht, aus der Uni.
Was soll das denn heißen?
Sorry.
Ich war da auch noch in der Schule, als ich das gehört habe.
Okay, muss ich ja sehr klein gewesen sein. Obwohl, die 2003. Evanescence war auf jeden Fall, das war eine krasse Phase.
Richtig
cool. Ja. Passte auch gut.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand das super cool. Okay, du hast die Action-Szenen schon angesprochen, denn klar, wir können jetzt so ein bisschen über die Story lästern oder das, keine Ahnung, dass mir der Anfang nicht so gut gefallen hat. Die hat er ja ganz gut gefallen, aber ich glaube, die meisten Leute gehen ja in den Film, um sich die Action-Szenen anzugucken.
Ja, ich muss da nochmal ganz kurz zu sagen, ich habe sogar, ich habe sogar ein Zitat vorher nochmal gefunden von Chad Stahelski, wo er gemeint hat, so, ja, bei John Wick sind wir halt so irgendwie zu den Producern oder zu den der Produktionsstudio gegangen und waren so, ja, wir wollen eigentlich gar nichts mit Story jetzt hier machen. Und das haben die dann auch verstanden. Und ich so, okay, wenn er selbst sagt, dass es keinen Plot eigentlich hat, dann darf ich das auch sagen.
Okay.
Aber ja, Action, Action, Action.
Action, 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 ja. Also du hast ja schon echt viele angesprochen. Und da habe ich mich auch so gefragt, weil ich hatte natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf, dass es halt Nachdrehs gab, dass neue Szenen in den Film eingebaut wurden. Und ich habe mich gefragt, so wann sind das die schon, die ich gucke? Denn die ersten Action-Szenen, die sind so ganz okay.
Mhm.
Das erste Mal, wo mich wirklich irgendwie ein bisschen was überrascht hat, ich verrate jetzt oder ich spoilere jetzt nicht den Kontext, aber Eve wird quasi von einem Zug oder von einem Tram von einer anderen Person getrennt. Und du siehst dann so, wie die Person noch kämpft. Aber du siehst nicht den ganzen Kampf, sondern immer dadurch, weil er immer der Wagen vor der Kamera fährt, siehst du das immer noch so ausschnittsweise. Das fand ich cool. Oder dann die Szene mit den Tellern, die ist auch echt interessant gedacht. Also, wobei, also ich glaube, da haben sie vergessen, das zu drehen. Und da sieht man dann, weil die machen das mit den Tellern, weil Eve nämlich in der Szene ihre Pistole verliert und die ist dann irgendwie unter den ganzen Tellern versteckt. Und da gibt's so diesen Insert-Shot. Ich weiß nicht, ob du das noch vor Augen hast, aber der sieht so, also du siehst es halt irgendwie in der totalen oder der halbtotalen und dann so zack, Nahaufnahme, Pistole, das sah so aus wie, ups, ist uns bei den Dreharbeiten nicht aufgefallen, dass wir das vergessen haben zu drehen.
Ja, oder die mussten das so zusammenkitten, irgendwie zwei Teile mit noch so einer Nahaufnahme.
Ja, genau, das sah nicht so ganz organisch aus. Aber die Szene war an und für sich echt witzig. Und dann gibt's noch eine Szene, auch schon relativ weit im Film, auch so ein John Wick Staple. Also der Auftragskiller, die Auftragskillerin, die geht dann zu irgendeinem Waffenhändler und versorgt sich dann mit den Waffen. Du weißt, was ich meine.
Ja.
Und dann passiert halt was mich total überrascht hat, weil normal, du kennst diese Szene, das ist so, also kommt in fast jedem John Wick Film vor.
Ja.
Und sie läuft immer gleich ab.
Ja, nur da nicht.
Nur da nicht. Und in Ballerina gibt's mal einen Twist, den ich richtig, richtig gut fand.
Ich auch. Ist mir auch aufgefallen, dass ich auch gleich dachte, Moment mal, das ist anders als sonst.
Das ist anders als sonst, ja. Mhm. Und ich finde, davon gibt's einige Action-Szenen, die halt echt gute Ideen haben. Das mit den Schlittschuhen hast du schon genannt und so. Aber das war mir teilweise doch ein bisschen zu wenig. Also ich find's immer gut, wenn sie so Ideen haben, wie sie die Action-Szenen irgendwie aufpolieren können. Aber so gerade so am Anfang ist das alles noch sehr 0815 und erst hinten raus wird es dann ein bisschen kreativer und ich frage mich wirklich, ob das an den Nachdrehs liegt.
Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage, weil ich finde, naja, es hat sich ja so ein, es könnte auch an den Nachdrehs liegen, aber es ist natürlich auch eine Progression, da könnte man wirklich mit der dann Story argumentieren auch, in dem Fall, weil sich sozusagen ihre Skills und ihre Kreativität mit ihrer Erfahrung so steigern, das könnte man natürlich auch so sehen, aber es könnte auch an den Nachdrehs liegen. Aber es gab, mir ist gerade eingefallen, es gab ja auch eine Szene im Continental oder in einem Continental, wo sie mit jemandem kämpft und da sieht man im Continental, es gibt ja immer die Regel, don't conduct business in the Continental, so, also bring da niemanden um. Und da gibt's eine Szene, wo sie jemanden mit einer Fernbedienung bekämpft und dann gibt's da so einen Slapstick-Moment, wo sie auch so in der Fernseher angeht und halt, heißt das jetzt auch schon Spoiler? Ich weiß das immer nicht.
Nö, das ist kein Spoiler.
Ne? Und da wird einfach dann, läuft dann auf einmal so ein Charlie Chaplin-Ding und das fand ich ganz witzig, weil A, umgeht sie mit diesem Fernbedienungskampf auch halt diese Kontinente-Regel und ist auch einfach, ich fand, da gab es so ein paar kleine Momente in einem Film, wo in den Action-Szenen halt dann noch Witz reinkam. Einmal mit diesen Tellern, was du eben meintest, diese Fernbedienungsszene und dann einen Moment eigentlich vor dieser Szene, die du eben angesprochen hast, mit dieser Waffenschau, wo dann halt auf Englisch jedenfalls, ist das, ich weiß nicht, wie die den Witz auf Deutsch gemacht haben, aber da sagt halt der Verkäufer so, can I be Frank? Und dann auf seinem Namensschild steht halt, er heißt Frank. Und das war halt so doof, dass ich es halt ein bisschen
so doof, witzig fand. Ich muss den Film leider auf Deutsch gucken. Es gab ihn nur an einem ungünstigen Termin für mich auf Englisch. Deswegen, er sagt das auf Deutsch, wenn ich frank und frei sein darf.
Ah, okay.
Also es funktioniert so mittel.
Passt, okay. Ja gut. Aber ich meine, das bei den so Figuren jetzt, also Eve ist halt so sehr, ja, rachegetrieben, aber anders als John Wick. Ich finde, John Wick hat halt dadurch, dass Keanu Reeves halt auch immer, ich habe das in irgendeinem Review sogar gelesen, dass so John Wick oder dass Keanu Reeves so quasi alles aus seinen Lungenflügeln rausholt, wenn er so ein Wort sagt. Er sagt das halt immer so richtig stoisch und dramatisch. Und ich finde, dadurch oder durch diese knappen Antworten wird dann halt durch John Wick dann auch so Witz erzeugt. Und Eve ist halt an sich erstmal jetzt nicht so witzig. Sie ist halt sehr, also ich finde eher, dass so witzige Sachen um sie rum geschehen, aber von ihr geht halt nicht so dieses, es ist halt witzig, weil es so ein bisschen zu stoisch ist oder so, wie es jetzt bei John Wick ist, aus. Aber es wurde halt mit solchen Can I be Frank oder Teller-Momenten dann so ein bisschen ausgeglichen. Also ich weiß, was du meinst mit dem, dass es vielleicht nicht so kreativ war am Anfang, aber dafür hat es halt das Ende, also die letzte Stunde, sehr, sehr rausgeholt mit Kreativität irgendwie.
Auf jeden Fall.
Ich glaube, ich fand es gar nicht so unkreativ. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, wie du meintest, dass eben der Anfang halt noch so viel diese Montage ist, wie sie halt zur Killerin wird, dass da einfach nicht so viele Chancen waren vielleicht.
Es dauert halt wirklich sehr lang, bis der Film mal ordentlich in die Puschen kommt und wir auch irgendwie was zu sehen bekommen, was wir so noch nicht gesehen haben in dem John Wick-Universum.
Ja, das stimmt.
Ja, und was halt auch noch so ein bisschen ist, also die Action, haben wir schon gesagt, ist ja einigermaßen kreativ, aber sobald irgendjemand den Mund aufmacht, wird's halt murksig. Also ich, ist jetzt auch eine Geschmacksfrage, aber ich finde an den John Wick-Teilen, also ich finde ja den ersten tatsächlich am besten, mhm, weil der ist halt noch schon so schön, ja, kurzweilig, klassisch. Der ist knackig. Da ist so dieses ganze Worldbuilding auch noch auf das absolute Minimum oder auf das, was wirklich nötig ist, reduziert. Und du hast aber trotzdem so schon so einen Einblick, dass das eine größere Welt ist. Und das haben sie ja nach und nach immer ausgebaut und immer größer gemacht. Und ich finde das tatsächlich das Uninteressanteste an den John Wick-Filmen.
Oh, ich finde, dadurch wird das ein bisschen witzig, weil es diese Welt teilweise auch so albern ist und die sich das alle so ernst nehmen.
Ja, ja, ich weiß nicht, aber was die da, also diese Dialoge, die also, sind furchtbar.
Also Dialoge sind wirklich, also ich finde in allen John Wick-Filmen, die sind alle so bedeutungsschwanger, aber es ist wirklich, ja. Ich finde die nicht so gut geschrieben, das stimmt. Also das ist wirklich so, also inhaltlich, also es wird erstmal nichts gesagt und aber auch die Art und Weise, also es ist nicht so, es sind halt so ganz viele Floskeln. Und das war jetzt auch bei Ballerina so.
Ja. Aber insofern, das ist halt so, das ist halt die andere Hälfte des Films. Ich meine, es ist ja nicht nur Nonstop-Action, sonst würdest du ja auch irgendwann komplett abschalten. Du musst ja auch irgendwie eine Art von Story transportieren. Und sobald jemand den Mund aufmacht und sobald es irgendwie in Dialog geht, dann ist es immer dieses super hochtrabende, bedeutungsschwangere. Und das ist, es, also ich fand's ein bisschen schwer, da durchzukommen. Action hat das dann teilweise allerdings natürlich aufgefangen.
Ich habe ein ganz wildes John Wick-Ranking, glaube ich. Ich glaube, das muss ich am Ende sagen, weil es ja den Film jetzt auch inkludiert.
Okay, da bin ich. Wollen wir das können wir ja irgendwie dann teasern auf den Ende, aufs Ende. Aber das finde ich gut, interessiert mich. Ja. Aber bevor wir dann, ich würde sagen, wir haben ja jetzt eigentlich schon so das Wichtigste gesagt. Ein paar Sachen habe ich mir noch aufgeschrieben. Können wir aber jetzt so im spoilerfreien Teil nicht mehr sagen. Deswegen würde ich fast sagen, kommen wir doch mal zum Spoiler-Teil. Aber vorher würdest du hast ja jetzt wirklich alle John Wick-Filme geguckt, du hast den Film auch geguckt. Und also würdest du den Film empfehlen oder für wen ist denn der Film was?
Also ich würde schon den Film John Wick-Fans empfehlen. Ich glaube, wenn man ins Kino geht, also man darf halt nicht ganz das krasse Level von Action von Teil 4 erwarten, weil das ist schon, da gibt's halt, Fabian hat es jetzt nicht geschaut, aber es gibt halt so vor allem ja so drei große Action-Pieces irgendwie, die sind einfach krass gemacht. Also wir haben ja eben schon gesagt, der Film hatte jetzt auch einfach nicht dasselbe Budget. Da muss man eher vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, so John Wick 2, 3 irgendwie so die Richtung denken bei Ballerina, würde ich jetzt sagen. Ich finde, der Film ist schon für John Wick-Fans, weil diese Welt ziemlich gut eingefangen wurde mit diesen ganzen, mit eben dieser John Wick-Mythologie. Auch ästhetisch wurde die Welt gut eingefangen. Es gibt eben coole, kreative Action-Szenen auch. Also ich finde, das lohnt sich schon. Und auch wenn die Welt, also die John Wick-Welt lebt ja eben von John Wick. Und ich finde, das ist ein Spoiler, das ist frei jetzt schwierig zu sagen vielleicht, aber ich finde, man kommt da trotzdem auf seine Kosten, wenn man eben jetzt vielleicht nicht John Wick 4 erwartet.
Es ist auf jeden Fall größer als John Wick 1 jetzt, obwohl das ja, glaube ich, vom Budget ursprünglich auch so budgetiert wurde, eingegrenzt wurde. Aber es ist schon ein bisschen größer. Ja, John Wick 2 würde ich auch sagen. Es ist halt für John Wick-Fans tatsächlich, muss ich gestehen. Also Ana de Armas, die macht das super. Die Action ist später im Film dann tatsächlich auch kreativ, die Story ist Mist, aber ich glaube, mehr erwartet man auch nicht von dem John Wick-Film. Aber es gibt noch einen Grund, wo es sich eventuell lohnt für John Wick-Fans, vielleicht auch nicht, und auf den kommen wir jetzt im Spoiler-Teil zu sprechen. Das heißt, wenn ihr also den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann müsst ihr jetzt kurz auf Pause drücken, ins Kino rennen und dann gleich wiederkommen. So, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Und zwar, John Wick, also Keanu Reeves, ist ja auf den Kinoplakaten mit drauf. Und zwar nicht aus Spaß. John Wick taucht auch wirklich im Film auf. Ich habe ja tatsächlich gedacht, halt nur in so einer Rückblende oder so. Aber nee, der taucht halt wirklich auch dann, er wird dann von der Romaruska gerufen, um eben die Rogue Eve quasi einzuhegen und dann auszuschalten. Und das heißt, also Eve kämpft tatsächlich gegen John Wick im Finale des Films. Ja. Ich glaube, sie haben da so ein bisschen so auf so ein Marvel-Moment gewettet, so dass die Leute dann im Kino, wow, krass und so. Vor allem da, als er da aus dem Zug aussteigt. Mhm. Also ich habe den Film gesehen in einem fast leeren Kino, da hielt sich jetzt die Zuschauerreaktion ziemlich in Grenzen. Ich weiß nicht, wie war es denn bei dir?
Ja, die haben, also ich glaube, so krass reacted haben die ja da jetzt auch nicht drauf. Also neben mir hat, ich habe einmal reagiert. Eigentlich bin ich gar nicht so eine Person, die so im Kino so laut irgendwas sagt. Aber bei irgendeiner, richtig, so einem richtig krassen Kill war ich so, Und da hat sich, glaube ich, jemand so kurz zu mir umgedreht. Ich glaube, an der Stelle hat niemand so richtig reagiert. Ich glaube, so an anderen Stellen, wenn dann mal so ein, zwei Mal.
Die Leute, ja, die haben halt so alle den Trailer gesehen, weil ja, es gibt einen Trailer, da ist tatsächlich ein Ausschnitt aus dem Finale, wo die beiden gegeneinander kämpfen.
Ich hatte auch gedacht, dass er deutlich weniger zu sehen ist. Also ich habe den Trailer auch gesehen, aber irgendwie dachte ich so, also er kam ja schon so ein paar Mal reingestreut vor, auch wenn er jetzt natürlich, aber irgendwie, also ich hatte auch, weiß nicht, war schon überrascht davon. Aber eigentlich was dazu zu meinem, was ich eben nicht sagen wollte, weil ich nicht spoilern wollte. Also erstmal diese Kulisse, jetzt können wir noch über die Kulisse am Ende reden. Wie geil ist das bitte, diesem österreichischen Bergdorf da, diese ganzen Kampfszenen? Ich fand das richtig geil, cool. Ja. Und vor allem finde ich, es hebt sich auch so richtig gut ab und macht mal was richtig Neues. Weil bei John Wick, bei den ganzen Filmen, da ist ja tendenziell, also Lichtsetzung in John Wick übrigens super nice. Und dann gibt's ja immer diese richtig krass blaue, lila angestrahlten Räume. Und die gibt's halt in allen vier Filmen. Ich kann mich jetzt an eine Location erinnern, wo es ein bisschen anders ist. Und zwar als John Wick in Teil 3, glaube ich, in der Wüste bei Casablanca ist. Das hat sich ja nochmal abgehoben. Oder ist er sogar in zwei Filmen in der Wüste? Ich glaube, er ist in vier auch nochmal in der Wüste. Aber dieses Bergdorf, das war halt so ein cooler Kontrast zwischen diesem heimeligen, schönen Skiort und dann sind da einfach ganz viele so Ex-Killer irgendwie und halt auch nochmal, sag ich mal, eine Wettersituation, in der wir jetzt so noch nicht direkt waren. Genau, meine Theorie, die ich hatte von wegen Nachdrehs, also was da von Chad Stahelski gedreht worden ist, war jetzt nicht der Fight zwischen den beiden, das habe ich gerade nicht mehr so im Kopf, könnte aber natürlich auch sein, sondern ein anderer Fight mit John Wick, als er da oben als Sniper quasi sitzt und dann da gegen Leute kämpfen muss. Auf jeden Fall gibt's da auch diesen Shot, den wir auch schon es war jetzt John Wick 4 war, vielleicht war es auch schon vorher, wo man von oben auf die Räume raufguckt mit der Kamera und sozusagen sich von oben durch alle Räume bewegt.
Das ist der vierte,
ja. Der vierte, richtig geiler Shot. Und das so in der Art ein bisschen war das da auch. Und ich finde dann da, als man näher an den Kampf rangegangen ist, hat man zieht sich die Kamera anders mit John Wick mit. Und das hat mich irgendwie an die anderen John Wick-Teile erinnert, aber nicht unbedingt an die Inszenierung der Kämpfe mit Eve. Und da dachte ich so, oh, das könnte doch Chad Stahelski gedreht haben, weil das fühlt sich irgendwie mehr nach den anderen John Wick-Filmen an.
Ich habe da ein Zitat gefunden von Chad Stahelski. Der hat gesagt, das stand nicht im ursprünglichen Drehbuch, also okay, dass John Wick auftaucht. Um ehrlich zu sein, war ich irgendwie dagegen, aber ich sehe den Nutzen gewesen. Und wir wollten Regisseur Len Wiseman helfen. Wir hatten gerade John Wick 4 herausgebracht und es war ein Riesenerfolg. Da konnte Wiseman nicht zum Modell des ersten John Wick zurückkehren und ein kleines Indie-Ding für 18 Millionen Dollar machen. Und im selben Spiel zu bleiben, musste man ihm eine Chance geben und der einfachste Weg, das zu übertragen, zumindest aus Sicht des Studios, war, Wick in Ballerina in einer speziellen Zeitlinie spielen zu lassen.
Hast du 18 oder 80 gesagt?
Was hatte ich gesagt?
Budget von
18. Was, 18, wenig. Aber jetzt endgültig ist es so um die 90.
Ja.
Ja, was man auch teilweise, also das ist schon ganz schick. Das habe ich tatsächlich vergessen zu erwähnen. Ballerina ist ein Midquel, also das Spiel zwischen John Wick 3 und John Wick 4.
Ein Midquel.
Und da ich ja jetzt den vierten Teil nicht gesehen habe, aber ich habe mich so gefragt, wie ist Teil 3 nochmal ausgegangen? Ist da John Wick nicht, also irgendwie ist er nicht da vom Dach gefallen? Und ist ja auch nicht auch irgendwie voll schlecht auf die ganzen Leute zu sprechen. Ergibt das überhaupt Sinn, dass er auftaucht? Dich als John Wick-Expertin frage ich jetzt mal.
Die sind alle ein bisschen verschwommen. Warte mal, aber Teil 3 ist ja eben dieser Ruska-Roma-Teil, wo er eben wieder zurückkehrt zu quasi, um da, genau, weil er, genau, also John Wick 3 beginnt ja damit, dass er sozusagen von allen Leuten jemals gejagt wird und deswegen braucht er Unterstützung von Ruska-Roma und dann es gibt's ja quasi, anscheinend gibt's da so einen letzten Gefallen, aber wenn man den einlöst, dann muss man ja, ist man ja quasi draußen und kriegt dann dieses Kreuz weggenommen und das hinten auf dem Rücken gebrannt. Und Teil 3, da gibt's ja diese, ja, wie nenne ich sie denn? Also ich will sie nicht Bürokratin nennen, aber diese mit diesem kurzen schwarzhaarigen Cut.
Direktorin meinst du vielleicht?
Nee, ich meine nicht die Ruska-Roma-Direktorin, sondern ich meine diese, die quasi vom High Table reinkommt und sagt, oder ist das Teil 4? Oh, scheiße.
Ach, die hat warum, so einen speziellen
genau,
Namen.
Warum, genau, die reinkommt und sagt zu Winston, wieso hast du John Wick eine Stunde Zeit gegeben, um zu entkommen? Das geht gegen das, gegen die Regeln, das gegen das, was war das für ein Freundschaftsdienst? Und ich glaube nämlich, dann passt das, dass am Ende von Teil 3 ist ja die Bedingung, ah genau, da fällt er vom Dach. Ja, das war eigentlich nur meine ganze Argumentation, wo ich drüber nachdenken wollte, wie Teil 3 ausgegangen ist. Er fällt vom Dach, aber dann wird er eingesammelt von hier Lawrence Fishburns ja, Komplizen, sage ich mal. Und da ist er, also er ist zu dem Zeitpunkt ja eigentlich von der ganzen, also du hast schon recht, der ist ja eigentlich, wird ja von der ganzen Welt gejagt, aber trotzdem noch Zeit für so eine Sidequest für die Ruska-Roma.
Ja, also das fand ich irgendwie seltsam. Es kann tatsächlich sein, dass das zeitlich irgendwie Sinn ergibt, aber man stolpert auf jeden Fall so ein bisschen drüber, so, hä?
Warte, aber gibt's nicht irgendwie so, gibt's da nicht... Bilde ich mir das jetzt ein? Oder wurde in Teil 3 noch gesagt, du musst noch eine letzte Aufgabe erfüllen? War das dann eine Aufgabe im Film oder könnte man das auch so interpretieren, dass...
Das ist zu lange her, dass ich das geguckt habe. Aber es könnte tatsächlich sein, denn sie haben ja sie haben ja bewusst die Ruska-Roma und auch die Tänzerin, die Balletttänzerin in Teil 3 gezeigt, mit dem Wissen, dass sie ein Spin-off, ein Ballerina-Spin-off machen werden. Also insofern... Wobei, das würde ja eigentlich dem widersprechen, was ich dann vorhin gesagt habe, dass Chad Stahelski ja gesagt hat, dass es ursprünglich nicht im Drehbuch drin stand. Insofern, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie habt ihr das denn so verstanden? Schreibt uns das doch gerne in die Kommentare.
Aber ich muss das echt, Mann, warum habe ich das schon wieder vergessen? Ich bin echt der Meinung, dass das irgendwie so gesagt wurde, noch eine letzte Aufgabe. Vielleicht war es dann auch noch, vielleicht kann man es irgendwie so interpretieren, falls es eben nicht diese Aufgabe war, dass es dann eben noch so eine 2.0-Aufgabe gab. Aber ich meine, das ist ja super unsicher für ihn. Und vor allem wird es ja in dem neuen Film jetzt auch nicht erwähnt von irgendwem, dass er eben dieses ganze Kopfgeld auf ihn gesetzt, auf John Wick gesetzt ist. Und außerdem muss es ja, wenn er was für die Ruska-Roma macht, in dem Zeitraum gewesen sein, zwischen Anfang Teil 3 und er wird von den Ruska-Roma verstoßen, ja, eigentlich. Obwohl, er kommt ja irgendwann auch wieder rein. In Teil 3 kommt er wieder rein. In Teil 4 kommt er wieder rein.
Ja, eben. Also es ist dazwischen. Also
ach so, zwischen
es ist
drei.
Nicht am Anfang. Es ist zwischen Teil 3 und Teil 4.
Also, es tut mir leid. Also jetzt habe ich wahrscheinlich 2 Minuten lang irgendwas geredet, was keinen Sinn ergeben hat. Zwischen 3 und 4, okay.
Ja. Weiß ich, wenn man das dann irgendwann im Stream hat, dann kann man ja auch auf Pause drücken und mal die Finger zählen von John Wick. Da ja, sieht man stimmt. Das, ja. Aber das, da hatte ich jetzt im Kino vor allem so auch, das ist ja alles dunkel und so. Konnte ich jetzt nicht genau erkennen.
Aber trotzdem so. Egal.
Aber jetzt haben wir ja gar nicht, jetzt, wie ist es denn? Okay, John Wick ist da, aber ist es denn auch cool? Also, wie fandest du das denn? War das so ein unnötiger Fanservice oder hast du dich wirklich gefreut, ihn zu sehen?
Ich habe mich schon gefreut, ihn zu sehen. Ich mag halt auch Keanu Reeves. Also, ich sag mal so, der Film an sich wäre auch ohne John Wick gegangen, aber ich finde, weil eben auch dieses Universum ja wirklich gut umgesetzt wurde in dem Film, weil ich glaube, trotzdem für, also es war einfach, die Welt im Film hat noch ein bisschen besser dadurch funktioniert, dass John Wick eben da war irgendwie. Und es ist auch irgendwie dadurch ihn dann nochmal eine coole Verbindung. Also ich finde, oft ist sowas ja wirklich lazy Fanservice und ich glaube, es war schon Fanservice in dem Sinne, aber ich fand es keinen störenden Fanservice. Ich meine, es ist einfach cool, Keanu Reeves dann halt auch da ein bisschen kämpfen zu sehen. Also ich fand es schon, es wurde ja auch gut eingebaut tatsächlich, finde ich. Auch wenn man sich jetzt drüber streiten kann, zu welchem Zeitpunkt er da jetzt auf diese Mission gegangen ist, zwischen 3 und 4, aber ich weiß nicht, fandst du nervig oder fandst du es gut?
Jein, also Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich fand den Kampf zwischen Eve und John Wick eigentlich ganz gut. Vor allem halt, dass du auch merkst, so, dass er ihr gar nicht wehtun will und sie nicht töten will. Und dann erst ganz zum Schluss so, okay, sorry, du lässt mir wirklich keine andere Wahl.
Ja.
Jetzt hau bitte endlich ab. Aber dann gibt's ja noch einen Kampf, wo er dann schon mit dem Scharfschützengewehr in den Kampf eingegriffen hat. Und der war richtig mies gefilmt. Also richtig schlecht, wo ich mir ist auch frage, so warum, woran liegt das? War da irgendwie Keanu Reeves nicht ganz auf der Höhe der Gesundheit?
War das oder warum? Der Kampf, wo ich gerade die Theorie hatte, dass es Chad Stahelski war? Oder war es noch ein anderer Kampf?
Möglich, dass in so einem Art Kirchturm oder so, ein Glockenturm oder so.
Vielleicht meine ich ja noch einen anderen Kampf.
Da ist mir auf jeden Fall die Kamera aufgefallen, dass da waren so ein paar Kamerabewegungen, die waren ganz cool, aber so vom Schnitt her. Also normalerweise hast du ja, dass das in möglichst langen Takes ist und auch von der Choreografie nennt man das ja. Also wenn die aufeinander schießen, dass du genau weißt, okay, da ist der Feind und John Wick schießt von da nach da. Da waren ganz seltsame Schnitte drin, die mich voll rausgerissen haben. Das ist mir zumindest im Kino ziemlich aufgefallen. Also Fazit, irgendwie ist es schon cool, weil ich meine, es ist ja immer noch ein Film im John Wick-Universum. Es ist so mittelmäßig gut umgesetzt, also teils, teils. Und ich frage mich halt, wann sie wirklich oder ob sie wirklich dann einen Cut machen und ob Ana de Armas tatsächlich die Zukunft des Franchises sein wird. Und ich glaube, das kommt jetzt auch so ein bisschen, da kommen wir jetzt zum Ausblick, zur Zukunft. Denn Chad Stahelski, der überwacht jetzt wirklich als kreativer Kopf alle Projekte aus der John Wick-Welt. Und da weiß nicht, hast du da mitbekommen? Es gibt ja schon wirklich einige Projekte, die jetzt angekündigt worden sind.
Mhm. Es gibt zwar ja einen John Wick 5 geben, oder?
Genau, also zum einen, sie würden gerne einen John Wick 5 machen, aber sie haben noch keine Ahnung, wie sie das umsetzen sollen. Also Jet Stahelski hat gesagt, also er muss diese Nuss noch knacken, wie John Wick zurückkehren kann. Und weiß ich nicht, so Voodoo-Zauber, keine Ahnung. Also da müssen sie sich noch irgendwas überlegen oder Cyborg, keine Ahnung.
Eine Sidequest in irgendeinem, was irgendwie so, was man, also ein bisschen wie Ballerina, dass es zwischen ein paar Filmen spielt, wo er noch lebt halt. Ja, irgendwie so.
Tja, keine
Ahnung.
Hast du
diese Continental-Serie eigentlich gesehen? Weil ich habe die nämlich nicht gesehen tatsächlich.
Ich habe die auch nicht gesehen und die soll nicht besonders gut gewesen sein. Und das war der Grund, warum Chad Stahelski quasi dann zum kreativen Kopf befördert worden ist. Mhm. Also John Wick 5 haben wir schon gesagt. Dann der aus John Wick Kapitel 4 bekannte Auftragskiller Kane bekommt sein eigenes Spin-off. Dann wird es noch ein Animation-Prequel geben. Das zeigt, wie John Wick die unmögliche Aufgabe bewältigt hat, die wir, von der in John Wick 1, glaube ich, die Rede ist. Also diese unmögliche Aufgabe, seine Feinde in einer einzigen Nacht zu töten, könnte ganz interessant sein. Und das
ja, nachdem
Schöne
ich Teil 4
ist,
gesehen habe, wundert mich das jetzt nicht mehr so doll, wie er das geschafft hat, muss ich sagen. Aber gut.
Und das Gute ist ja Animation, das heißt, Keanu Reeves muss sich nicht weiter quälen, muss nur seine Stimme dem Ganzen leihen und dann könnte das trotzdem ganz interessant sein. Ja, und vielleicht gibt es ja auch noch einen Ballerina 2 oder so.
Also ich habe mich wirklich gefragt, erstmal zu dem Animationsding und dann zu Ballerina 2. Da bin ich gespannt, weil ich habe nämlich gerade, hast du schon diesen Predator-Animationsfilm Killer of Killers gesehen?
Gesehen nicht, aber habe ich mitbekommen natürlich.
Genau, und da hat man halt, also man hat ja durch Animation einfach noch mal viel mehr Möglichkeiten, wobei man natürlich sagen muss, dass in einem John-Wick-Universum jetzt so brutalitätstechnisch schon ziemlich viel, was Live-Action kann, ausgereizt wird. Aber da kann man natürlich auch noch mal andere Sachen machen. Und das hat man bei Killer of Killers jetzt auch, also da storytechnisch auch so ein bisschen hier, da. Aber so an sich fand ich es irgendwie cool, das Universum mal in Animation zu sehen. Ich mochte auch den Animationsstil ganz gerne. Deswegen kann ich mir sowas auch ganz gut vorstellen, eigentlich so Kampfszenen in so einem Animationsuniversum, also einfach, ja, Erwachsenen-Animation in Anführungszeichen. Und John Wick, also Ballerina Teil 2. Ich glaube, also wie es jetzt aussieht, läuft es ja nicht so ganz so gut an, wie die John Wick Filmreihe, die jeweiligen Filme immer angelaufen sind. Außerdem, ich finde, das Ende von Ballerina habe ich jetzt so interpretiert, dass sie eigentlich mehr oder weniger tot ist, oder? Also man könnte natürlich Ballerina 2 machen, weil am Ende des Films ist sie ja quasi zurück im Theater. Man Und dann sieht man halt, wie er eben ihr Kopfgeld ausgesetzt wird und alle, die Handys klingeln wieder und ich weiß nicht, was hatte sie da, 20 Millionen oder so. Und sie geht dann halt aus dem Theater raus. Man könnte natürlich dann da machen, Teil 2, wie schafft sie es, da den ganzen Angriffen zu entkommen. Aber da bin ich halt auch so, wir haben ja eben schon drüber gesprochen, dass sie ja richtig krass kämpft, aber sie ist eben noch kein John Wick in dem Sinne. Und John Wick hat's ja jetzt gerade in 3 und 4, sag ich mal, gerade so geschafft, sich diesen ganzen Leuten zu widersetzen. Also wenn, also Eve ist richtig cool und so, aber wenn sie nicht gerade ganz viele Flammenwerfer hat, weiß ich nicht, wie lange sie da wirklich überlebt. Man könnte halt so vielleicht dann einen Teil machen, wo sie mit jemandem zusammen kämpft. Oder sie ist jetzt einfach durch die Ereignisse von Ballerina 1 noch krasser geworden, aber es wird schon hart. Also in meinem Kopfkino hat sie versucht, sich ein bisschen durchzukämpfen und ist dann aber irgendwie gestorben.
Naja, also ich meine, wir sehen das ja nicht. Sie verlässt ja das Theater, sie lassen sich im wahrsten Sinne des Wortes die Hintertür offen für ein Sequel. Ja, das wäre ja im Prinzip exakt John Wick 3, oder? Also mit einem Kopfgeld und alle wollen sie umbringen.
Eigentlich ein bisschen schade, weil ich meine, was jetzt in Ballerina halt auch so ein bisschen die Herausforderung war, ist ja, dass sie einerseits eine neue Heldin komplett einführen mussten, aber halt auch irgendwie die John Wick-Welt erweitern wollten, eben durch diesen Clan da in den österreichischen Bergen. Jetzt hat man ja quasi gerade den Charakter eingeführt. Jetzt, wo man weiß, wer sie ist, wie sie kämpft und wie sie sich jetzt verbessert hat, meinetwegen auch, wäre es ja eigentlich sogar cool, sie nochmal zu sehen, aber. Ja, du hast schon recht, das wäre wirklich John Wick 3 eigentlich.
Und es geht halt auch nur, ich meine, das wäre, glaube ich, dem Studio egal, aber am Ende des Tages ist es halt eine Geldsache. Und ja, du hast es schon gesagt, Startwochenende $51 Millionen weltweit, also John Wick 4, nur zum Vergleich, hat halt 138 Millionen eingespielt, okay, also mehr als das Doppelte. Bleibt schon hinter den Erwartungen zurück. Muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt eher weniger überrascht. Aber dadurch, dass sie natürlich durch die Nachdrehs das Budget halt auch so aufgebläht haben, muss das Geld auch halt auch erstmal reinkommen. Ne? Da ist dann so ein bisschen die Frage, dadurch, dass sie halt den Film in Anführungszeichen aufwerten wollten, haben sie vielleicht sogar tatsächlich den Erfolg im Nachhinein unmöglich gemacht. Wer weiß.
Vielleicht. Aber ich würde so oder so Ana de Armas gerne noch in mehr so Actionrollen sehen. Ich finde, das war ziemlich cool. Also wenn sie jetzt nicht Ballerina 2 macht, wäre ich auf jeden Fall dabei, sie noch mal in was anderem zu sehen. Ich meine, war doch sogar in einem Bond-Film, oder?
Sie war kein Bond-Girl in dem Sinne, aber sie hat in einem Bond-Film mitgespielt. Ja. Sie hat das auch echt gut gemacht. Also ich weiß nicht, wie viel Meter doppelseitiges Ducktape sie da verwenden mussten, damit dieses sehr, sehr knappe Kleid dann auch nicht verrutscht. Ja. Aber das hat sie echt gut gemacht. Da ist sie mir zum ersten Mal als mögliche Actionheldin aufgefallen in dem Film.
Mal sehen, wie sich das jetzt noch so entwickelt mit den mit dem Money. Ich kann mir vorstellen, dass sie, wenn dann vielleicht so gerade so das Budget wieder einnehmen irgendwie, ne?
Ja, also Lionsgate muss das Geld nicht allein schultern. Also die teilen sich das ja ein bisschen auf. Insofern wäre es nicht ganz so schlimm. Aber natürlich haben sie sich erhofft, dass sie da jetzt irgendwie ein neues Kapitel aufmachen. Und wenn die Fans halt nicht ins Kino gehen, dann werden sie sich das vielleicht noch mal zweimal überlegen. Aber also wir beide haben ja schon gesagt, war ganz ordentlich der Film. Und wir würden uns auch, denke ich mal, noch einen weiteren Film mit der Eve vorstellen können.
Oh, mein Ranking.
Mein Ranking. Jetzt haben wir es geteased und
fast vergessen. Ist mir gerade eingefallen. Weil ich glaube, also vielleicht ist es auch gar nicht so wild. Ich glaube, von der Action her sagen viele, dass John Wick 4 ist ja auch einfach von der Action, würde ich sagen, objektiv der beste Film. Aber ich würde sogar Ballerina höher als einige John Wick Filme einordnen.
Okay, hau raus.
Okay, pass auf, mein Ranking ist John Wick 4, John Wick 1, ich glaube, dann Ballerina.
Oh, krass.
Dann okay. John Wick 3 und dann John Wick 2. Weil John Wick 2 finde ich wirklich, also John Wick 2, nee, ich bin kein Fan von John Wick 2. Ich muss an der Stelle sagen, John Wick 3 von der Action besser als Ballerina. Aber ich finde halt dadurch, dass man bei Ballerina halt wenigstens mal so ein bisschen Story und so bekommt, hat das, für mich ist das irgendwie leichter geflossen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich habe ja schon gesagt, ich hatte jetzt bis vor kurzem, ich hatte halt damals, vor grauer Vorzeit habe ich halt John Wick 1 mal gesehen, dann war ich halt nicht so begeistert, dass ich jetzt die anderen, oder habe ich sogar John Wick 2 noch gesehen? Das kann sogar sein. Aber auf jeden Fall 3 und 4 hatte ich nicht mehr gesehen. Und deswegen habe ich mir halt 2 bis 4 an einem Wochenende komplett gegeben. Und ich glaube, irgendwann war mein Gehirn auch so ein bisschen durch davon. Und dann habe ich halt Ballerina auch im Kino gesehen, was ja auch nochmal ein Unterschied ist. Und in meinem Kino war es auch so, da, wenn da halt irgendeine Granate abgefeuert wurde, dann hat halt mein Stuhl noch irgendwie gewummert unten vom Sound her. Deswegen ist natürlich dadurch die Erfahrung nochmal vielleicht ein bisschen höher, als wenn man, wenn ich es jetzt zu Hause auf der Couch geguckt hätte. Also das im Kopf behalten. Aber mein aktuelles Ranking mit, also genau, mit, ich habe Ballerina im Kino gesehen und nicht zu Hause, ist 4-1, Ballerina 3-2. Ihr könnt ja mal, Leute, die das jetzt hören oder gucken, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was euer John Wick Ranking ist.
Aber finde ich, ist ein gutes Ranking. Also würde ich auch so unterschreiben, glaube ich. Ich würde vielleicht Ballerina noch mal ein bisschen weiter runter tun, aber ja, dann müsste ich die anderen Filme noch mal gucken.
Genau, du musst noch 4 gucken, ja, ne? Da bin ich gespannt. Weil
ja, 4 sowieso, aber ich müsste die anderen auch noch mal gucken, ja, um das so wirklich gut einschätzen zu können. Was mir noch eingefallen ist, wir haben auf GigaTV Mag ein super cooles Video über die Action in John Wick gemacht. Also wenn euch interessiert, wie haben die dieses Gun-Fu, wie es ja heißt, entwickelt. Ja. Und wenn euch da so ein Blick hinter die Kulissen interessiert, dann schaut doch mal auf unser, klickt doch mal auf unser GigaTV Mac-Video. Ich verlinke euch das dann natürlich. Ja. Dann würde ich sagen, war's das für dieses Mal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch der Film gefallen hat. Vielen Dank an dich, Lisa, dass du dabei warst. Gerne, vielen Dank an die Leute im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Episode wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas und Lisa Oppermann. Regie Ron Harupa, Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mag vorbei oder auf unserer Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.